Das ist so eine Alltagsdiskriminierung, wo viele nicht drüber nachdenken. Auch, dass ich Kommentare gekriegt habe wie, danke, dass du darauf aufmerksam machst, das war mir niemals bewusst. Ich habe selber eine maskuline Freundin und jetzt weiß ich erstmal, wie schlimm das für sie ist, auf eine öffentliche Toilette zu gehen. Viele Menschen sind sich dessen nicht bewusst.
Echt und unzensiert. Ein Podcast von Edition F mit Tino Amaral.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge habe ich Katrin und Chris zu Gast von Beyond Labels, einem ganz besonderen Projekt, das Sichtbarkeit für maskuline Frauen bzw. Butch Dykes schafft. Wir sprechen darüber, warum genau diese Perspektiven in unserer Gesellschaft und auch innerhalb der queeren Community oft untergehen, wie viel Mut es kostet, sich selbst treu zu bleiben und welche Rolle Kleidung, Sprache und Gemeinschaft dabei spielen. Es geht um Alltagsdiskriminierung, um Missverständnisse, aber auch um Stärke, Verbundenheit und Empowerment. Es ist eine wirklich intensive und wichtige Folge mit zwei beeindruckenden Menschen geworden und ich wünsche euch jetzt einfach nur noch ganz viel Spaß beim Anhören. Hallo Katrin, hallo Chris, willkommen bei Echt und Unzensiert.
Hi Tino.
Hi.
Ja, wie schön, dass ihr da seid. Wie geht's, wie steht's?
Danke für die Einladung erstmal. Also mir geht's super. Ich denke mal, Katrin auch, oder?
Ja, bei mir ist auch alles gut. Ist gerade viel, aber ich will mich nicht beklagen. Also alles super.
Sehr schön. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Das ist das erste Mal, dass ich mit zwei Leuten gleichzeitig quatsche. Von daher müssen wir uns auch so ein bisschen Zeichen geben, wer jetzt wann spricht. Aber wir kriegen das schon hin. Ich würde sagen, bevor wir so richtig ins Thema eintauchen, wollt ihr euch zu Beginn noch mal ganz kurz selbst vorstellen? Wer seid ihr? Und vielleicht auch eine ganz spannende Frage, wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt?
Ja, Chris, Karin, willst du anfangen?
Ich? Okay. Ja, ich bin Chris, 35 Jahre alt, Malermeisterin und habe mit Katrin ein sehr, sehr schönes Projekt ins Leben gerufen. Unser Kennenlernen war eigentlich total spektakulär. Ich finde das immer noch faszinierend, wie über wie vielen Umwegen. Wir gehen in das gleiche Café in Köln, das Tulpe und Toast. Das
ist ein Liebe Grüße. Schönes,
ja.
Ja, sehr zu empfehlen.
Schönes veganes Café mit super tollem Kuchen. Auf jeden Fall haben wir uns da irgendwie mal, hatten wir mal einen kurzen Blickkontakt und ich habe irgendwann mal gepostet, dass ich bei Tulpe und Toast bin und daraufhin ist Katrin mir auf Instagram gefolgt und daraufhin habe ich dann gesehen, Katrin ist Fotografin und ich hatte halt immer eine Version, beziehungsweise mir lag ein ganz wichtiges Thema auf dem Herzen und da geht's um maskuline Frauen, die sehr, sehr unterrepräsentiert sind in der Öffentlichkeit und die viel mehr abbekommen, auch Diskriminierung, Alltagsdiskriminierung, worüber nie gesprochen wird. Das war damals so meine Idee, da irgendwie was ins Leben zu rufen, habe das aber noch sehr klein gehalten. Und als ich dann gesehen habe, dass Katrin Fotografin ist, habe ich mir gedacht, ach komm, schreib sie doch einfach mal an. Habe sie relativ schnell mit einer Sprachmemo schon direkt überfallen und hatte gesagt, hör mal, Fotografin, wie sieht's aus? Hast du Bock drauf, einen Kalender zu machen? Ich hatte erstmal nur diese Kalenderidee mit maskulinen Frauen und Katrin so, nee, das machen wir direkt größer, weil Katrin auch schon diese Idee hatte, irgendwie in der queeren Szene irgendwie was Tolles zu machen. Und sie hat dann gleich schon gesagt, nee, das ist zu klein gedacht. Und ich habe mich dann natürlich sehr gerne darauf eingelassen, auf Katrins Gedanken und Vorstellungen. Und die darf sie natürlich jetzt auch erstmal selber präsentieren.
Genau, wie Chris schon gesagt hat, ich bin Katrin Hodder, 31 Jahre und Fotovideografin aus Köln mit dem Fokus auf Menschen. Das sieht man auch immer in meiner Arbeit, dass ich halt relativ viele Menschen, egal in welchem Kontext auch immer, fotografiere oder eben auch filme mittlerweile. Und wie Chris schon beschrieben hat, sind wir so aufeinander zugegangen. Und das Coole ist halt gewesen, dass ich schon lange was machen wollte, wie Chris schon meinte. Auch irgendwie, was vielleicht mit dem Thema Queerness zu tun hat, weil da einfach schon viel mehr passiert, aber immer noch nicht genug. Ja. Aber ich hatte noch nie irgendwie das richtige Thema, was sich auch für mich persönlich authentisch angefühlt hat. Weil ich wollte, obwohl ich selber Teil der Community bin, keine Form von Pinkwashing betreiben.
Verstehe.
Und deswegen kam dann jetzt eben die Idee von Chris, das dann eben genau auf Menschen wie unser eins zu münzen, natürlich wie gerufen. Und dann haben wir uns auch direkt getroffen. Und das Witzige ist ja sogar, dass wir einerseits nicht nur uns hier in dem einen Café in Köln begegnet sind, sondern wir beide aus dem Sauerland kommen, 30 Minuten voneinander entfernt. Also
iconic.
Dann haben wir uns auch da getroffen, weil wir genau dann in dem Moment waren. Und ja, es sollte einfach irgendwie sein. Und dann ging das alles auch relativ ratzfatz. Und 4 Monate später sind wir online gegangen und here we are.
Ja, ich meine, das Projekt ist noch in den Kinderschuhen. Wie plant ihr das? Soll es eher Fotostrecken geben und dann sollen auch Geschichten erzählt werden? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also die Grundidee ist erstmal, dass wir eben Foto-Videomaterial sammeln. Einerseits um, naja, ich sag mal so, Fotos sind ja was sehr Intimes. Sie geben einen sehr, sehr guten Blick auf die Menschen. Videos natürlich entsprechend durch diese Audiodatei, die noch dazu kommt, noch eben auch. Hm. Und wir denken halt, dass wir durch Fotos und Videos eben Geschichten besser rüberbringen können, als wenn man sie einfach nur liest. Man direkt irgendwie auch ein Gesicht vor Augen hat und dann eben ja einen besseren Bezug vielleicht dazu bekommt. Weil ja, ich denke, Gesichter und gesprochenes Wort sagen mehr irgendwie als Texte, die irgendwo stehen. Ne?
Genau. Auf jeden Fall. Wie ist denn die Resonanz bis jetzt?
Fantastisch. Also wir hätten niemals gedacht, dass da so eine Riesenresonanz ist. Wir haben erst gesagt, ja, erst mal gucken, wie das anläuft. Aber wir sind, glaube ich, mit unserem ersten Video auf Instagram, haben wir über, ich weiß es gar nicht, wo wir jetzt mittlerweile stehen, bei 55.000 Aufrufe. Ne, gut, TikTok geht natürlich immer ein bisschen schneller, da geht's mehr. Aber alleine schon, dass wir in einer Woche über 1.000 FollowerInnen erreicht haben, damit haben wir selber nicht gerechnet. Und wir waren auch am Anfang erst ein bisschen überfordert, weil das so schnell ging. Ne? Wie antworten wir da drauf? Was machen wir jetzt? Und oh mein Gott, das nimmt an. Und dadurch haben wir aber auch gesehen, wie wichtig das Thema ist, weil uns viele Menschen angesprochen haben, die genauso sind wie wir und sagen, ja, genau das ist es. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr uns eine Stimme gebt. Und für mich war das halt auch super wichtig, dass Katrin auch die Fotografin ist, weil ich natürlich ihr Profil gestalkt habe und sie ist die Richtige. Ich wollte auch gar keine andere haben. Deswegen wollte ich unbedingt, dass sie mit dabei ist, weil ich genau weiß, sie macht das Gleiche durch wie ich. Das heißt, da steht jemand hinter der Kamera, die weiß, worauf sie achten muss, was rausgeholt werden muss aus den Personen.
Ja.
Und deswegen freue ich mich auch so wahnsinnig, dass Katrin auch mit am Start ist und selber richtig Bock darauf hat. Aber diese Resonanz, die dadurch entstanden ist, damit haben wir beide absolut nicht gerechnet.
Voll schön. Ja. Ja.
Dass da auch der Need so da ist, ist halt, also das merkt man jetzt irgendwie gefühlt von Tag zu Tag immer mehr. Also dass es ein wichtiges Thema ist, das konnten wir jetzt für uns erstmal nur so selbst spüren. Aber dass es halt wirklich dann so Anklang gefunden hat. Ich meine, wir waren dann auch nach dem ersten Shooting dann direkt einmal auch in der Boys feiern. Und dann haben uns Leute sogar auch wiedererkannt, weil man hier von dir habe ich doch ein Video eingespielt bekommen. Und dann stehst du da und denkst dir, oh wow, ja. Okay, krass.
Cool, ist, der Algorithmus funktioniert.
Ja, it works.
Super,
ja.
Super, ja, super.
Schön, ja. Ich find's auch immer cool, wenn Projekte gemacht werden von Leuten, die es auch irgendwie selbst betrifft. Das ist einfach, finde ich, super essentiell. Und deswegen würde ich mit euch auch gerne so ein bisschen über eure eigene Erfahrung, über euren eigenen Weg ein bisschen quatschen. Lasst uns vielleicht so ganz am Anfang starten. Ist vielleicht so eine abgedroschene Frage, aber gab es so einen Moment, wo ihr zum ersten Mal gemerkt habt, so ich falle so ein bisschen raus, ich falle aus der Norm. In welchen Lebenssituationen war das vor allem spürbar?
Also ich sag mal so, bei mir ist irgendwie das Ding, also das haben wir auch, es ist relativ spannend, das haben wir dann auch im Verlauf des, als wir zusammengeschrieben haben, wie das Projekt am Ende wirklich, an wen sich das genau richten soll, was wir genau aussagen wollen, haben wir ja schon direkt am Anfang festgestellt, dass es bei uns direkt zwei verschiedene Seiten gibt. Einerseits die inneren Konflikte, die man hat, und andererseits die äußeren Konflikte. Und bei mir sind es eher die inneren Konflikte gewesen, weil ich schon, also das Thema sexuelle Orientierung war für mich nie eine Frage, weil ich schon von Anfang an wusste, dass ich auf Frauen stehe. Bei mir ging es eher um mich selbst. Also ich habe es nicht gefühlt, lange Haare zu haben. Ich habe es nicht gefühlt, irgendwie diese pinken Klamotten, die man halt intuitiv früher, gerade auch in den 90ern noch direkt irgendwie bekommen hat, anzuziehen. Das war überhaupt nicht meins. Und sich dann eben davon zu lösen und zu sagen, okay, nee, ich glaube, ich will doch irgendwie ein bisschen maskuliner aussehen. Mir gefallen diese Attribute an mir. Ich mag, dass ich vielleicht ein etwas tendenziell breiteres Kreuz habe. Ich finde es nicht schlimm, dass ich keine großen Brüste habe. Ich finde es eher nervig, dass ich ein breites Becken habe, weil mir die Hosen nicht richtig passen, wie ich sie gerne hätte. Und das sind so Dinge, die muss man ja erstmal für sich auch annehmen und dann auch, naja, sich trauen, das auch nach außen hin zu zeigen. Und bei mir war das wirklich so von, ich würde sagen, 15 an ging's los, dass meine Haare irgendwie sukzessive kürzer wurden, von langen Haaren zur Justin Bieber Gedenkfrisur zu heute 0 Millimeter an den Seiten.
Ja.
Dass man sich das eben traut, plus dann eben auch, dass die Gänge in die Herrenabteilung immer normaler werden, aber da braucht man halt auch einfach irgendwie den Mut, sich das zu trauen. Und ja, zu Hause habe ich halt irgendwie auch Eltern gehabt, die sogar noch eine Generation höher sind, weil ich Nachzüglerin bin. Hm. Das heißt, meine Mama war 42, als sie mich bekommen hat. Sie kommen aus Polen, die kommen aus einem kleinen Dorf. ist auch nochmal eine andere Nummer, da irgendwie offen mit umzugehen und das zu Hause dann irgendwie zu zeigen oder da vielleicht auch in den Diskurs zu gehen. Ja, das waren halt so viele Dinge, die mich halt so ein bisschen klein gehalten haben und was halt diesen Moment des Outcomings in dem Sinne bisschen nach hinten verzögert haben.
Ja, was ich bei dir spannend fand, war, dass du halt auch so ein bisschen wirklich in diese Identitätskrise gerutscht bist, dass du dann auch in das andere Extreme gegangen bist, dann auch zeitweise. Ja. Ne? Dann war auf einmal Pink deine Lieblingsfarbe. Ja. Also auch irgendwie faszinierend, dass es so in das komplette Gegenteil rübergegangen ist.
Ja, man versucht sich das anzueignen und zu sagen, nee, das ist doch eigentlich das, wie es sein sollte, dann habe ich das alles halt mitgemacht und irgendwann merkst du halt so, nee, nee, das ist dann vielleicht für ein halbes Jahr, ja, gut gegangen und dann merkst du halt, nee, das ist es nicht.
Ja. Chris, bei dir war es so ein bisschen anders. In deinem Vorstellungsvideo hast du gesagt, ich wusste immer, wer ich bin, ich wusste immer, was ich möchte. Aber ich kann mir vorstellen, der Druck von außen war natürlich immer noch immens und hat dich nicht kalt gelassen, ne?
Absolut, absolut. Also bei mir war das schon relativ schnell klar, dass ich in die maskuline Richtung gehe. Ich habe mit 4 Jahren zum Beispiel, meine Schwester und ich wurden als Blumenmädchen engagiert. Und ich musste ein Kleid tragen und ich wollte zu dem Zeitpunkt mit 4 Jahren schon einen Anzug haben und ich habe bitterlich geweint, weil ich nicht in dieses Kleid wollte. Ich bin auf keinem einzigen Hochzeitsfoto und ich weiß noch genau, wie ich da gesessen habe, heulend und den Kuchen da gegessen habe, weil ich in dieses Kleid reingedrückt wurde. Ne? Und das ist für mich da, das war schon sehr, sehr schnell klar. Und natürlich kam dann auch mal eine Identitätsfrage, will ich ein Junge sein? Ne? Dann war das auch so ein bisschen, weil damals gab es halt nicht das dazwischen. Für mich war allerdings halt auch klar, ich will kein Mann sein, aber ich identifiziere mich auch nicht wirklich als Frau. Ich bin einfach ich. Ich möchte mich in keine Schublade stecken. Ich bin da lieber frei von. Ich weiß, dass Schubladen oder ein Label schon für die meisten wichtig sind. Für mich sind sie nicht. Auf der einen Seite bin ich froh, dass es diese non-binäre Schiene auch gibt, weil dann würde ich mich vielleicht eher da rein. Aber ich bin halt, eigentlich bin ich fein mit mir, so wie ich bin. Hm. Ne, nur bei mir war leider dadurch, dass ich schon sehr früh wusste, wo ich hin will, dass ich eher der maskuline Typ bin mit kurzen Haaren und auch in die Männerabteilung wollte, was dann natürlich auch immer ein bisschen schwierig war für meine Mutter oder mir trotzdem irgendwelche Mädchenklamotten geschenkt oder ich sage, ich will das nicht, habe ich natürlich auch von außen sehr, sehr viel Diskriminierung erfahren. Das heißt, in der Schule zum Beispiel beleidigt worden zu sein mit Miss Man oder mir wurde auch mal ein Messer an den Hals gehalten. Ich habe sehr viel Gewalt erfahren, so extrem, dass ich auf den Boden geworfen wurde und in den Bauch getreten wurde und alles, bespuckt etc. Also wirklich sehr, sehr viel Gewalt. Das letzte Mal, dass mir jemand mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat, das war vor 2 Jahren. Weil ich halt so aussehe, wie ich aussehe. Und das war für mich immer so ein Punkt, warum? Ich habe niemandem was getan. Und das ist, mir ist dadurch halt aufgefallen, wie schwer das maskuline Frauen eigentlich haben, die nicht nur mit der Alltagsdiskriminierung wegen ihres Aussehens irgendwie konfrontiert werden. Oder mir wurde auch entgegengeschrien, ah ja, du willst doch einen Schwanz haben, willst jetzt dabei sein. Ne? Entschuldigung, ein Ausdruck, aber das war halt dieser O-Ton in der Öffentlichkeit. Das heißt, da kam auch noch Demütigung, auch aus dem Freundeskreis, wo mir dann hinterhergeschrieben wurde, junger Mann, was mir halt natürlich total unangenehm war. Oder auch so Toilettensituationen, das kennt jede Person.
Da brauchen wir ja nicht, ne, drüber zu sprechen.
Also da, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Und das war für mich dann halt, wo ich gemerkt habe, okay, warum wird da nicht drüber gesprochen? Und das Ding ist, ich habe ja nicht nur Gewalt erfahren, ich habe halt auch sexuelle Übergriffe gefahren, halt auch auf der Arbeit, ne, dass mir auf den Hintern gehauen wurde oder man mich genommen hat und zu sich gedrückt hat und alles. Und da war mir halt klar, ich bin nicht die Einzige, der sowas passiert. Und letztes Jahr, wie ich am Kölner Flughafen war, wurde sogar gewettet. Wir müssen ja durch diesen Scanner da durch. Und da habe ich mitgekriegt, wie 2 Menschen gewettet haben, ob ich jetzt eine Frau oder ein Mann bin. Und ich habe das halt mitgekriegt, habe die darauf angesprochen. Und die haben das alles so belächelt. Und ja, es ist ja sowieso schwierig. Und ich denke, ja, okay, Leute. Und da war bei mir tatsächlich der Punkt, wo ich gesagt habe, das funktioniert nicht. Und ich habe damals auch ein Video darüber gemacht, was auch sehr viral gegangen ist, über Alltagsdiskriminierung, wie viele Frauen sich da auch gemeldet haben. Und das halt nachvollziehen konnten und ich auch Nachrichten gekriegt habe, die wirklich zu Worst-Case-Szenario gegangen sind bis hin zur Vergewaltigung.
Unfassbar.
Und da war für mich so, das kann nicht sein, dass wir so viel erfahren müssen. Keiner spricht darüber. Es wird in den Medien, werden wir kaum gezeigt, sehr unterrepräsentiert in diversen TV-Formaten, Dating-Shows. Es wird immer ein Typ gezeigt an Frau. Ich kann es verstehen, auch feminine Frauen haben Schwierigkeiten, dass denen ihre Sexualität immer abgesprochen wird. Dafür habe ich auch absolutes Verständnis. Dennoch weiß ich aber, dass gerade bei den maskulinen Frauen, die haben beide Seiten sehr schwierig. Die erfahren Gewalt und auch die Sexualisierung. Das wird von beiden Seiten erfahren. Und das ist so eine Alltagsdiskriminierung, wo viele nicht drüber nachdenken. Auch, dass ich Kommentare gekriegt habe wie, danke, dass du darauf aufmerksam machst. Das war mir niemals bewusst. Ja. Ich habe selber eine maskuline Freundin und jetzt weiß ich erstmal, wie schlimm das für sie ist, auf eine öffentliche Toilette zu gehen. Viele Menschen sind sich dessen nicht bewusst, weil die uns natürlich kennen und so sehen und sich keine Gedanken darüber machen. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass das Thema sensibilisiert wird, dass wir damit an die Öffentlichkeit gehen und die Leute darauf hinweisen, was uns eigentlich passiert. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen auch Diskriminierung erfahren und auch Gewalt. Nur dieses Thema über Maskuline oder Butches, Dykes, das wird nie in der Öffentlichkeit repräsentiert. Natürlich, weil es natürlich auch viel nicht dem Auge entspricht, weil gerade bei irgendwelchen Shows oder so ist auch immer noch das männliche Auge, Sex Sales, und das kann sich dann halt nicht verkaufen, weil Maskuline ja immer als toxisch und die wollen Männer sein und die auch aus der eigenen Community, ne? Ja, warum soll ich denn mit einer Frau zusammen sein, die ein Mann sein will? Aber ich will ja kein Mann sein, ich bin einfach ich, ich kleide mich einfach nur so, aber trotzdem habe ich meine weiblichen, femininen Züge, wo ich stolz drauf bin, ne?
Ja.
Und deswegen gibt's halt Beyond Labels.
Voll.
Und auch immer diese ständigen negativen Assoziationen, die es ja mit uns gibt. Also es ist ständig irgendwie uns so Attribute wie Aggressivität irgendwie entgegengebracht werden oder irgendwie dieses prollige, laute, nicht feminine, dass das irgendwie auch ständig auf einen draufgedrückt wird, dass es so weit geht, dass wir anfangen, also das haben wir auch schon im Gespräch festgestellt, dass man sich das annimmt. Und man merkt am Anfang, gerade wenn man jung ist und dann zum ersten Mal vielleicht in der Beziehung ist und dann ist man halt der Mann in der Beziehung,
genau,
dass man sich das irgendwie so aufdrücken lässt und sagt, okay, ich bin jetzt nur die starke Schulter, ich nehme nur in den Arm, bloß nicht in den Arm genommen werden. So eine toxische Maskulinität, die unter maskulinen Frauen herrscht, was alles, also was da einfach von draußen draufgedrückt wird, also da muss man sich erstmal, dadurch, dass man auch nicht so viel in Gespräche kommt, gerade durch diese toxische Maskulinität, dass die Ellenbogen ausgefahren werden und man dann abends feiern geht und jede andere maskuline Frau für uns irgendwie Konkurrenz ist. Das haben wir auch schon festgestellt, dass wir auch früher einfach nie mit anderen, Chris ist die erste maskuline Frau seit langem, die ich kennenlerne, mit der ich in Austausch gehe, weil ich das Gefühl habe, dass da irgendwie nie so die Bereitschaft da ist. Und jetzt wollen wir einfach versuchen, irgendwie die Brücke zu schlagen, dass man eben eine gemeinsame Stimme wird, dass man sich austauscht, dass man eine vielleicht Community in der Community wird und da eben darauf aufmerksam macht, dass man es gibt keine Labels in dem Sinne für uns. Also man darf auch weich sein, man darf seine weiche Zeit, wir sind ja Frauen, also die sich als Frauen definieren. Das darf man ja alles zeigen. Und selbst wenn sie sich nicht als Frauen definieren, dürfen sie trotzdem ihre femininen Seiten haben. Also das ist einfach
total
so vielschichtig, dieses Thema. Und das wird uns jetzt auch erst wirklich von Begegnung zu Begegnung bewusster. Jetzt auch, wir hatten ja auch schon unser erstes Shooting und das erste Video wurde gedreht. Tränen sind geflossen. Ja.
Alle drei.
Ja. Ich finde eine Sache, die du da auch gerade so angeschnitten hast, die ich auch immer wichtig finde zu betonen, ist, dass es Diskriminierung ja nicht nur außerhalb der Community gibt, sondern auch ganz klar innerhalb der Community. Was kriegt ihr da so mit?
Also ich habe schon einiges mitgekriegt, wie zum Beispiel Kommentare, ja, warum soll ich denn, wenn ich auf Frauen stehe, ich stehe halt auf Frauen und nicht auf Frauen, die Männer sein wollen. Und so wie Katrin halt schon sagte, man eignet sich eine toxische Maskulinität an, die ich mir auch angeeignet habe, die ich Gott sei Dank endlich abgelegt habe und auch meine feminine Seite durchbrechen lassen konnte, weil man automatisch in diese Rolle reingedrückt wird, auch von außen. Und in der Community ist es dann tatsächlich so, dass wir auch sehr aggressiv angesehen werden und wie Katrin halt auch schon sagte, laut und immer bullig unterwegs und mit Ellenbogen, ne? Also, und das ist leider auch in der Community oftmals so. Und das finde ich halt sehr, sehr schade, weil gerade in der Community, das sollte unser Safe Space sein. Und wir sollten uns irgendwie alle untereinander supporten. Also auch wir benötigen in der Community unsere Allies, ja, und dass wir eben nicht so angesehen werden, dass wir genau auch unsere weichere Seite zeigen können und auch dürfen, dass sie Platz haben darf. Das ist halt manchmal gerade auch in der Community leider sehr, sehr schwer. Und deswegen bin ich halt auch so froh, dass durch dieses Projekt und auch mit Katrin, dass wir nicht dieses Konkurrenzdenken haben. Auch wenn wir waren, wie wir in der Boys waren, das war ganz witzig, weil wir schon so geguckt haben, ah ja, unser Typ, ja, ne? Also wir haben beide so gemerkt, ah ja, das wäre halt so unser Typ. Also wir stehen halt einfach auf den gleichen Typ Frau. Mhm. Aber das Schöne ist halt dabei, dass wir das offen kommunizieren können. Und jetzt nicht, ich meine, wir sind beide in Partnerschaften, jetzt nicht, dass wir losziehen, aber dass da halt keine Konkurrenz ist, ne, und nicht dieses eifersüchtig machen oder baggerst du meine Freundin an. Ich meine, ich habe auch oft genug von maskulinen Frauen, weiß ich auch noch, dass ich irgendwann mal angequatscht wurde an der Bar und dann kam sofort die Freundin, ja, was machst du meine Freundin an? Ich denke, okay, all good. Sie hat mich angesprochen, sie hat mich was gefragt, ich habe geantwortet, ne, warum jetzt dieser Stress? Warum bekriegt man sich so untereinander, statt zusammenzuhalten, weil wir machen alle das Gleiche durch.
Ja.
Und das Ding ist ja auch, innerhalb der Community gibt es ja auch nochmal, sage ich mal, Spektren. Und ich sag mal so, die am ehesten jetzt zum Beispiel, ich meine, wir haben heute noch gerade, waren wir fleißig schon am Kommentieren auf unserem Account, weil wir jetzt irgendwie heute ganz viele Leute aufgeplöppt sind, die meinen, irgendwie ein bisschen was Negatives zu unserem Projekt sagen zu müssen. Und da ist es halt oftmals so, also ich mag es nicht zu sagen, dieser typische weiße Hetero-Cis-Mann, aber wenn eben weiße homosexuelle Cis-Männer, vielleicht auch schon älterer Generation, eben dann sagen so, ja, wegen euch geht alles kaputt, was wir uns in den letzten Jahren erarbeitet haben, nur weil ihr jetzt irgendwie was von, also, ne? Das ist halt, ich glaube, da gibt's auch noch innerhalb der Community einen Generationenkonflikt. Das kriegt man ja auch oft mit, wenn jetzt die ältere Generation sagt, ja, ich bin ein schwuler Mann, aber ich bin nicht queer. Da fängt's ja schon an, dass man da irgendwie versucht, Hierarchien herzustellen innerhalb der Community. Und ich glaube, dass wir halt einfach dadurch, dass wir nicht diesem typischen Bild entsprechen einer Frau, auch innerhalb der Community eben von Menschen, die vielleicht, sag ich mal, der heteronormativen Norm entsprechen vom Äußeren, dann eben auch nochmal in eine Ecke gedrängt werden, was auch sehr unschön ist.
Ja, ich habe auch oft das Gefühl, dass die lesbische Community generell eher so ein bisschen unterm Radar fliegt, dass die LGBTQIA-Plus-Szene so irgendwie die schwulen Männer als Aushängeschild haben. Hier in Köln haben wir auch die Scharfenstraße, die 1000 Bars hat. Und ihr habt dann, viel gerade die ganze Zeit Boys, ist Boys Bar. Ja. Das ist irgendwie so die eine Location, wo man irgendwie gut hingehen kann als lesbische Frau oder.
Ja, aber selbst da ist ja mittlerweile auch ein hoher Andrang an Männlichen, die dann da rein wollen, wo ich dann auch wieder denke, lasst uns doch wenigstens eine Bar, lasst uns wenigstens einen Raum, wo nur Frauen rein können und in Ruhe. Ne, ich meine, es gibt die Schafstraße, es ist die sogenannte Schwulenstraße, was fein ist. Und auch in den diversen Bars gibt es ja auch nur 1% an Frauen, die da rein dürfen. Ne? Und dann haben wir aber endlich so ein Space und dann wird auch da wieder gegengewettert, ja, warum darf ich nicht rein und ich will rein und hier und da und dann wird das dann auch wieder schwierig. Ne? Und das finde ich dann halt so schade, aber dass der Respekt untereinander dann manchmal auch verloren geht.
Ja, voll. Auch so popkulturell, ne, dass dann irgendwie Drag Queens voll das Ding sind, Drag Kings aber nicht, die ja letztendlich auch eine Maskulinität dann irgendwie vermitteln würden und irgendwie, ne, genau das Pendant sind. Und sowas ist dann irgendwie nicht mehr am Start. Also es ist irgendwie spannend und dann kein Wunder, dass das dann auch einfach keine Sichtbarkeit so richtig bekommt. Ja.
Richtig.
Stichwort Misgendering. Du hast es vorhin schon angesprochen, Chris. Was würdet ihr Leuten raten, die das erleben? Also wie geht man damit am besten um?
Es kommt, glaube ich, immer darauf an, wie es angesprochen wird. Also ich bin immer für eine ruhige und sachliche Formulierung und es kann jedem mal ein Patzer passieren, gerade weil wir in einem Wandel unserer Sprache sind und dann hat man es halt nicht immer sofort auf dem Schirm, aber ich glaube, wenn da der nötige Respekt ist und dann so, oh Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht, aber ich bin halt bemüht, ich bin bemüht daran zu denken, wenn sich, wenn jemand gar keine Pronomen benutzt oder they, them benutzt, klar kann das mal passieren im Eifer des Gefechts, aber wenn mir dann bewusst wird, oh, Entschuldigung, ich mich sofort entschuldige, aber weiter daran arbeite, Menschen zu respektieren, dann funktioniert das auch. Und die Gegenseite muss auch ein bisschen nachsichtig sein und nicht direkt auch auf Konfrontation, sondern auch sagen, ja, okay, es ist in Ordnung, kann passieren, aber bitte denkt daran, ich wünsche es mir einfach, weil das bin ich jetzt.
Ja.
Ich denke auch, dass es also dieses Schubladendenken, was wir alle haben, ist ja auch, sage ich mal, eine Eigenschaft, die das Hirn braucht, damit es überhaupt mit irgendwie verschiedenen Einflüssen umgehen kann. Deswegen sehen wir nun mal Menschen vielleicht mit offensichtlich Klamotten aus der Herrenabteilung und kurzen Haaren und stecken das dann erstmal im ersten Moment da rein. Aber wenn man dann einmal sagt, nee, ist schon okay, ich darf hier auf die Toilette gehen, ich bin eine Frau, ich bin hier richtig aufgehoben oder nee, nicht der junge Mann, die junge Frau. Und man dann sagt, oh, Entschuldigung, dann ist auch alles gut. Ich finde, solange eine Entschuldigung kommt oder man merkt, ja, das ist alles vollkommen fein. Also für mich persönlich, mich stört es dann in dem Moment nicht. Aber ich hatte auch einmal die Situation, dass ich im Supermarkt an der Kasse stand mit meinem besten Freund und dann war da ein älterer Herr und meinte so, na, macht ihr Jungs euch heute so einen richtig coolen Zockerabend? Und dann habe ich halt gesagt so, nicht ganz, also ich bin eine Frau, so und ne. Und dann hat dieser Mann einfach, wir haben das Spielchen ungefähr noch 5-mal hin und her gespielt, dass er jedes Mal junger Mann und Männer und Jungs gesagt hat. Und dann stehst du irgendwann, denkst dir nur so, ja, du willst es halt auch nicht verstehen. Und ich finde, das ist das Entscheidende, dass man in eine Situation kommt, in der man aus Versehen was Falsches sagt oder irgendwie etwas nicht richtig interpretiert, vollkommen in Ordnung, aber danach irgendwie offen zu sein und das irgendwie sich auch zu entschuldigen und zu sagen, das war nicht extra, finde ich, ist so das Entscheidende an dem Ganzen.
Ja, voll.
Vielleicht kann man noch als Tipp, was du ja auch als Ursprungsfrage hattest, was man noch für einen Tipp geben würde, dass man vielleicht, wenn man selber, also das ist ja das Thema toxische Maskulinität, wenn man jung ist, dann ist man vielleicht eher noch in diesem Modus, dass man da so ein bisschen in diese Maskulinität reinrutscht, dass man sich vielleicht irgendwie von Anfang an versucht zu öffnen und mit anderen in den Austausch zu gehen. Weil das ist zum Beispiel etwas, was mir total gefehlt hat, weil ich habe immer viele Freundinnen in meinem Umfeld gehabt und ich wurde immer angenommen, wie ich bin, aber so richtig verstanden hat es nie. Und ich meine, es gibt Freundinnen in meinem Leben, die habe ich schon 10, 15 Jahre und denen habe ich jetzt vom Projekt erzählt und dann kam, echt jetzt? Sowas erlebst du jetzt immer noch? Also die haben das gar nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, wenn man da eben diese Brücken baut oder irgendwie auch offen versucht, auf andere maskuline Frauen, Butches, Dykes zuzugehen und da in den Austausch zu gehen, kann das einem, glaube ich, auch Halt geben, den ich jetzt vor 10, 15 Jahren nicht hatte.
Ja, wie war das denn damals bei dir? Hast du das dann auch so gemacht oder wie hast du diesen Befreiungsmoment für dich geschafft? Gab es dann Schlüsselmoment? Weil du warst da eher so ein bisschen auf dem anderen Extrem dann, aber wie hast du den Weg zurückgeschafft zu dir selber?
Ja, ich da ich schon immer wusste, dass ich auf Frauen stehe, ich aber auch für mich gesagt habe, ich werde damit erst rausgehen, wenn ich meine erste Partnerin habe, weil ich vorher nicht irgendwie groß in diese Diskussion einsteigen wollte, hatte ich dann eben meine erste Partnerin und dadurch irgendwie dann auch den Safe Space, um dann anzufangen, irgendwie mal vielleicht mich mit mir auseinanderzusetzen in der Hinsicht. Weil, dann hast du ja die erste Person, die irgendwie zumindest auch Teil der Community ist. Ich komme auch aus einer Kleinstadt, da ist es jetzt auch so, also meine damalige Partnerin und ich, wir waren beide so die einzigen auf der Schule, von denen man wusste, okay, das sind halt die Lesben, so dann in dem Moment. Und da muss man dann eben gucken. Und ich hatte dann eben auch kurz, nachdem ich sie kennengelernt hat, auch meine ersten Freundinnen, die auch irgendwie Teil der queeren Community waren. Und so hat man dann so langsam gemerkt, okay, ich glaube, man kann hier so ein bisschen mal anfangen, sich freier zu bewegen. Ja, und dann, bei mir ging es halt ganz krass über Klamotten. Also ich definiere mich sehr über meine Kleidung. Deswegen, das war auch ein essentieller Teil unserer Vorbesprechung für das Projekt, weil ich irgendwie erstmal im ersten Moment dachte, vielleicht machen wir nur Porträts, damit wir nur Gesichter sehen. Aber ich dachte für mich persönlich, sind Klamotten so ein essentieller Teil, dass wir da auch zum Beispiel offener sein wollen, was die Motive angeht, die wir dann später auch aufnehmen wollen in das ganze Projekt. Dass man da auch irgendwie zeigen kann, dass es auch viel darüber geht. Und ich glaube, durch Kleidung habe ich dann so den Weg zu mir gefunden und habe gemerkt, okay, wenn ich jetzt anfange, mich komplett maskulin zu kleiden, dann muss ich mich auch nicht mehr schminken und meine Haare fühle ich eh nicht. Und dann nahm das so alles seinen Lauf.
Ja. Ja. Ach, irgendwie störe ich mich manchmal immer an diesen binären Begriffen. Weißt du, jetzt fängt man schon wieder an, irgendwie von maskuliner Kleidung irgendwie zu sprechen.
Total.
Obwohl letztendlich, es sind clean Schnitte. Es sind einfach nur basic, teilweise auch einfach Kleidungsstücke. Und dann ist es irgendwie die Herrenabteilung. Also ich stoße mich da so extrem dran.
Zumal sich der Kleidungsstil ja sowieso komplett genderfluid im Moment halt ist. Ne? Es ist völlig egal, wer irgendwie was trägt. Und eigentlich ist es irgendwie alles das Gleiche. Aber es kommt dann darauf an, wer da drin steckt, ne, dann kommt das wieder so und es ist schwierig. Ich denke mir halt auch so, müssen wir denn diese Begrifflichkeit, macht doch einfach eine Kleidungsabteilung und dann ist halt gut, wo sich jeder frei entfalten kann, ne, ohne dass man sagt, ja, ich muss jetzt in die Herrenabteilung gehen oder mir die besagten Calvin Klein Unterhosen, die wir, glaube ich, alle tragen. Ich meine, ich trage die super gerne, die tragen wir alle, aber es muss ja zum Beispiel nicht der Abdruck drauf sein, ne? Das wäre ja zum Beispiel auch so ein Ding, wo man sagt so, ey, das kann man ja vielleicht nochmal irgendwie cooler verändern, ne? Und dann bist du wirklich nochmal in dieser Sparte, wo du sagst, okay, das sind jetzt die Unterhosen für die Mask Butches Dykes, ne? Da einfach neutraler zu werden.
Ja.
Zumal ja auch, wenn wir jetzt wirklich in Herrenabteilungen oder sowas denken wollen, auch da Menschen wie ich meine, Chris ist groß, ich bin sehr klein, ich bin 1,60 Meter groß und da merkst du ja auch schon, dass die Schnitte vorne und hinten auch für mich nicht funktionieren. Und wie gesagt, wenn man ein bisschen Hüfte hat, passt man da auch nicht in die Sachen. Man muss sowieso so ein bisschen dribbeln. Ja. Man geht einfach dann dahin, wo man, bei mir ist es zum Beispiel auch eher markenabhängig als unbedingt abteilungsabhängig. Ich gucke halt immer, wie ich da meine Klamotten finde, die zu mir persönlich jetzt passen. Deswegen, ich sträube mich da auch davon, aber damit man halt irgendwie, sag ich mal, für die Allgemeinheit besser verständlich macht, worum es geht, gibt es diese Label halt noch. Aber ich meine, tendenziell sind wir ja gerade auf einem guten Weg. Ich meine, du hast ja auch eine Folge vor kurzem gemacht über Genderless Fashion. Es gibt ja Vorreiter, die jetzt in die Richtung arbeiten, ne?
Absolut, ja. Wenn ihr so an eure Jugend zurückdenkt, habt ihr da Vorbilder im Kopf oder gab es sowas gar nicht?
Also ich persönlich, also wenn ich jetzt an meine Jugend denke, dann gehen wir jetzt mal so 15 Jahre zurück. Und wenn man jetzt eben, also dass überhaupt die queere Community Teil des Fernsehens oder ähnliches war, das war ja sowieso schon rar gesät. Man hatte irgendwie oftmals immer so den schwulen besten Freund, den es da gab. Ne? Und ich meine, wenn wir jetzt mal so wirklich in Klischees denken, wie hieß sie denn nochmal, Ursula von Ariel, die auch so ein bisschen eher dieses bisschen kurze Haare und so hat wieder was Böses gehabt, ne? Also da war ja alles noch so ein bisschen schwierig. Und die typischen Lesben, die eben gezeigt wurden, haben mir persönlich nicht entsprochen. Auch wenn ich Butches als Typen total cool finde, konnte ich mich damit nie so richtig identifizieren. Deswegen, also da musste ich mir für mich persönlich irgendwie selber das erarbeiten, wohin ich möchte und selber irgendwie für mich persönlich diesen Weg gehen. Und je älter man wird, je mehr Social Media dann auch kam, je mehr Möglichkeiten hatte man ja auch, ne? Dass man dann irgendwie auf Gleichgesinnte trifft und sich da so ein bisschen inspirieren lassen konnte.
Ja.
Ja, also bei mir, wenn ich daran zurückdenke, für mich allein schon ich habe auch mit Barbies gespielt, aber ich hatte zum Beispiel auch immer Kens, weil ich die Klamotten immer cool finde, die Figur halt auch toll finde. Und ich habe halt immer gesagt, ja, so will ich halt auch aussehen, aber ich will halt auch irgendwie kein Mann sein. Da war auch immer eine große Identitätsfrage, weil es halt nur diese zwei Sachen gab. Und auch in meiner Familie war dann immer, ja, guck mal, da kommt Christian wieder. Ne? Also ich wurde dann da sowieso auch schon immer reingedrückt in so eine Richtung, wo ich mir denke, ja, aber irgendwie, ich weiß doch gerade selber noch nicht so genau, wo ich hin will. Ne? Ich wusste aber, Kleider sind auf jeden Fall absolut überhaupt nicht mein Thema. Aber ich habe, wenn dann immer, eher zu männlichen Personen hochgeschaut, weil die einfach vom Klamottenstil her einfach cooler waren. Die hatten einen schöneren Körper, wo ich mir dann auch denke, ja, so willst du auch so ein bisschen aussehen, ne? Also einen straighten Körper. Ich mag meine weibliche Figur mag ich zum Beispiel auch nicht. Da habe ich auch immer Probleme mit Klamotten, wo ich mir denke, ach, das sieht eigentlich ganz cool aus, aber sobald ich das anhabe, wird es dann schwierig, weil ich natürlich auch Hüfte habe, ne? Becken. Und das ist halt dann auch wiederum so schwierig. Aber bei mir in der Jugend war es dann tatsächlich, dass ich eher nach männlichen oder nach dem Maskulinen halt einfach so ein bisschen gesucht habe, was das Optische betrifft.
Ja. Ein Punkt, den ich am Ende noch stehen habe, den ich, weiß ich nicht, irgendwie damit in einen Topf werfe, aber vielleicht auch, I don't know, du hast es vorhin aber auch angesprochen, Chris, so Begriffe wie nicht-binär, non-binär, das hat in den letzten Jahren ja irgendwie so ein bisschen mehr Popularität bekommen, viel mehr Leute haben davon erfahren und sich dadurch auch vielleicht mehr wiedergefunden. War das für euch jemals ein Thema, dass ihr euch vielleicht irgendwie gedacht habt, vielleicht bin ich auch irgendwie so ein bisschen dazwischen? Oder ist es gerade wichtig auch zu sagen, so ich bin eine Frau und Frauen können halt einfach alles sein? Ist wahrscheinlich beides so ein bisschen.
Also ich würde jetzt für mich behaupten, ich würde mich anschließend in gar keine Schublade stecken. Ich finde es aber gut, dass es das jetzt gibt, weil früher, gerade in den 90ern, 2000ern, ist es halt wirklich schwer, wo gehörst du jetzt hin? Wer bist du überhaupt? Und für mich war halt auch immer irgendwie das Thema, ich bin alleine damit, es gibt nur irgendwie mich, ich bin die Einzige, die diese Probleme quasi hat, weil ich nie jemanden gesehen habe, die so war wie ich. Und also gerade auch aus meiner kleinen Stadt, woher ich komme und ich wusste nicht, wo ich mich zuordnen sollte und ich musste mich aber immer irgendwie erklären und ich habe auch nie gesagt, nee, ich bin eine Frau, weil dann habe ich gesagt, ich bin Mädchen so, ne, weil ich mich als Frau auch überhaupt nicht gesehen habe. Bin froh, dass es mittlerweile diese Begriffe gibt, weil ich weiß, wie schwer das ist, wenn man irgendwie so dazwischen steht. Und doch will ich mich eigentlich gar keinem Label zuordnen, weil ich mir denke, ich bin Mensch, ich fühle mich so wohl, wie ich bin und ich brauche das für mich nicht. Ich brauche auch nicht, wenn ich irgendwo meine Anrede irgendwo im Internet draufklicken soll, dann steht ja meistens Mann, Frau, Herr, Frau oder divers. Und das ist für mich halt auch, ich würde am liebsten halt gar nichts nehmen. Ne? Ich würde sagen, Chris, und dann bin ich fertig damit. Meine Pronomen sind zwar sie, ihr, weil ich mich mit they auch nicht wirklich identifizieren kann und mit he auch nicht. Und deswegen ist für mich sie völlig fein. Aber grundsätzlich brauche ich für mich persönlich kein Label, weil ich bin, wie ich bin und so kann man mich akzeptieren und sollte man mich auch akzeptieren und das reicht mir völlig. Ich bin aber überzeugt davon, dass es anderen Menschen super wichtig ist, eine Dazugehörigkeit zu haben, wo die ihre Community dann gemeinsam wieder aufbauen können und sagen, okay, ich fühle mich genauso wie du. Und da ist zum Beispiel jetzt auch das Projekt Beyond Labels, sehen wir halt auch, okay, da kommen Menschen zu uns, die genau das Gleiche durchgemacht haben wie wir und sich auch uns zugehörig fühlen. Das heißt, uns gibt es, aber eine Begrifflichkeit wirklich dafür, haben wir die? Existiert es?
Also ich finde das Schöne jetzt dadurch, dass die Sprache sich weiterentwickelt, gerade so rasant, gerade in diese Richtung, dass ich mich für die jüngere Generation sehr freue, dass sie sich nicht automatisch, weil sie sich nicht dem Wort Frau zuordnen, ein Mann sein wollen. Also es gibt diesen normalen logischen Rückschluss jetzt dadurch nicht mehr. Das heißt, wenn ich jünger gewesen wäre, hätte mir das persönlich zum Beispiel sehr viel Halt gegeben, dass ich nicht schwarz oder weiß sein muss. Dass ich einfach weiß, okay, ich bin jetzt gerne schon zu Hause im Arm und bin froh darüber. Und spiele vielleicht auch gerne mit Puppen, aber gleichzeitig trage ich gerne Hemden und ne, also es muss nicht das eine, nicht das andere sein. Und ich glaube, dass die Entwicklung der Sprache, was das Gendern betrifft oder was diesen Raum dazwischen eben geöffnet hat, einfach dafür sorgt, dass Menschen vielleicht ein klitzeklein wenig weniger in Identitätskrisen rutschen, als es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Weil man nicht direkt in das andere reingedrückt wird, weil man weiß, es gibt einen dazwischen. Ja, und ich sehe das genau bei mir genauso, wie Chris es beschrieben hat. Das Wort Frau habe ich noch nie gefühlt. Also wenn ich Post bekomme, muss nicht oben drüber stehen. Frau Katrin Hodder, das hat es noch nie für mich gebraucht. Sie, ihr ist für mich auch in Ordnung, weil irgendwie andere Worte haben sich für mich jetzt auch nicht richtig angefühlt bisher. Aber ich sag mal so, ich bin gespannt, wohin die Reise noch geht. Vielleicht kommen irgendwann Worte, die ich eher vielleicht für mich persönlich passend empfinde. Aber es ist spannend, jetzt zu beobachten, was sich gerade für Tore öffnen und schön, dass es mehr wird.
Voll schön. Ihr Lieben, wir sind am Ende angekommen. Es war ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und so oft mit mir gequatscht habt. Vielleicht zum Abschluss nochmal eine Frage zu Beyond Labels, um da auch den Haken zu schlagen. Wie kann man euch denn am besten unterstützen? Ihr seid auch noch auf der Suche nach Leuten, die ihr porträtieren könnt, oder?
Genau, also wir, das wird jetzt erstmal ein fortlaufendes Projekt sein. Wir haben jetzt auch noch keine Deadline, also wir wollten jetzt erstmal gucken, wie viele Leute sich bei uns melden und da jetzt einfach mal fortlaufend immer mal wieder Termine anbieten, zu denen sich Leute dann eben bewerben können. Uns ist nämlich auch wichtig, dass wir vorher in Calls gehen, um die Leute kennenzulernen, um die Geschichten zu hören, um eben auch diese Connection zu haben und nicht einfach nur, komm vorbei, wir machen Fotos, auf Wiedersehen, sondern eben diesen Community-Gedanken noch ein bisschen mehr aufzugreifen und sich da eben zu connecten und auszutauschen. Und da gibt es jetzt erstmal kein Ende vorerst. Die nächsten zwei Termine sind jetzt auch schon in der Planung. Der nächste wird jetzt auch schon diesen Samstag wieder sein. Und wir werden mal sehen, wohin die Reise geht. Es ist auf jeden Fall prima. Erstmal das Social-Media-Projekt. Wir machen Fotos, wir machen Videos, wir erzählen Geschichten. Und Beyond Labels Project auf yes. Instagram und TikTok.
Check it out. Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Tschüss.